Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Du bist im Vorstand, aber du machst nicht nur das. Du bist gerade sehr viel unterwegs, bist heute auch auf dem Weg nach Ehrenkirchen, Müllheim und Sölden, wenn mich nicht alles täuscht. Denn es gibt ein neues Programm, das nennt sich Inturo, Integration von geflüchteten Roma aus der Ukraine. Dafür steht das Kürzel. Und dafür seid ihr gerade in sehr vielen Kommunen in Baden-Württemberg unterwegs und schult Personal, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, eben weil der Bedarf sehr hoch ist, weil Menschen, gerade Geflüchtete aus der Ukraine, ich habe es gerade schon angesprochen, sehr oft kriminalisiert werden. Hier ihre die Echtheit ihrer Papiere wird angezweifelt. Sie sind aber auch in der Ukraine schon hart Antiziganismus ausgesetzt gewesen, abgeschnitten sein von Bildung und Infrastruktur, Analphabetismus, also eine sehr krasse Ausgangslage. Kannst du vielleicht zu dem Programm erstmal Näheres erzählen? Was ist Inturo?
Dieses Programm hat sich eigentlich etabliert aus dem ersten Programm, den wir eigentlich durchgeführt haben im Land Baden-Württemberg, weil das Ministerium an uns herangetreten ist, das Ministerium für Soziales, Integration und Gesundheit Baden-Württemberg 2020 circa vor der Pandemie, und die haben gesagt: Mensch, wie können wir die Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützen in Herausforderungen mit der Migration aus den neuen EU-Ländern, war das damals, oder die Idee, wo die Beschwerde herankommen, dass sie dringend Hilfe brauchen. Da haben wir ein Pilotprojekt begonnen, das hieß REFI, Regionale Förderung für Inklusion und Teilhabe, der sich so ein bisschen anrichtet, wenn wir uns erinnern können, es gibt alle 10 Jahre, was die EU-Kommission auch eine EU-Strategie für die Teilhabe für Sinti und Roma gewährleistet, was eigentlich im Bericht immer alle 10 Jahre kommt, der leider immer negativ ist, weil viele dieser Länder auch keine Hausaufgaben, sage ich immer, dazu gemacht haben für ihre Minderheiten, und manche Länder sogar, bevor sie im Beitritt in der EU gekommen sind, gar keine Minderheiten anerkannt haben, wie zum Beispiel auch jetzt nach wie vor auch Ukraine das nicht tut, und es sind gerade dabei, aber in der EU beizutreten. So, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wie können wir das machen? Haben wir in Mannheim, Stuttgart, Ulm und Freiburg begonnen, diese Pilotprojekte zu sehen, und die haben sich ausgewählt von diesen 4 Bereiche: Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und Wohnen. Haben sie Bildung als Schwerpunktthema. Manche haben sogar noch die Gesundheit, klar, weil die gesundheitliche Zustände der Kinder, viele von Roma zum Beispiel, Betroffene, die hierher kommen, ob das aus den neuen EU-Ländern oder Geflüchtete aus der Ukraine, dass viele zum Beispiel nicht die einfachste Impfung haben, Masernimpfung oder so, damit man die Kinder nicht einschult. Und daran sieht man, welche prekäre soziale Lage Roma betroffen sind in ihre Herkunftsländer und ausgesetzt sind, nicht nur Antiziganismus, sondern den Klassismus, Form der Diskriminierung in ihre soziale prekäre Lage. Und da haben wir angesetzt, also ganz niederschwellige Ebene. Und dieses Programm hat sich gerichtet eigentlich nicht speziell für die Roma, sondern für die Strukturunterstützung der staatlichen Einrichtung von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in erster Linie. Damit man die Kommune nicht nur sensibilisiert und Hintergrundwissen zu Erkenntnissen zu den Minderheit selbst, die seit über 600 Jahren bei uns lebt eigentlich in Europa, sondern auch zu sehen, wie können wir sie strukturell mehr unterstützen. Zuweit auch natürlich haben wir überlegt, wie können wir aber auch die Roma abholen dort, wo sie gerade stehen, und ihnen die Brücke zu bauen gegenüber der Kommune. Weil wenn wir sagen, es ist die soziale Probleme keine Minderheit oder nationalen Problem, sondern ein strukturelles Problem, dann müssen wir zusehen, wie schaffen wir die Brücke dorthin zu bauen, und um den Einklang und Eingliederung in die Gesellschaft, dass sie das finden. Und wenn wir immer Roma beraten müssen und immer vor Ort sein müssen, überall, dann wird das natürlich dann irgendwann mal ein Roma-Problem. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen eine gesellschaftliche Teilhabe auf Augenhöhe. Dann müssen wir zusehen, wie wir die Struktur verbessern und unterstützen und weitgehend auch die Roma auch dorthin bringen. Das war so der Kerngedanke dieses Projekts. Vielleicht erstmal. Würde ich dazu Inturo kurz erklären, was war dann?
Ja, gerne.
Das heißt, das Programm Inturo bedeutet Integration von aus der Ukraine geflüchteten und vertriebenen Roma. Dann war das ja so, das war ja im Frühjahr 2022. Wir haben auch der Rat der Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma, und wir haben dort besprochen, ich bin dort auch ein Mitglied, und hat das Ministerium wieder gesagt und auch anderen Abgeordneten, die auch im Sitz sind, Mensch, wie können wir das Land Baden-Württemberg unterstützen mit den Kriegsherausforderungen? Wir wussten schon, dass diese Situation, weil wir auch in den 90er Jahren, ich selbst davon in meiner Biografie auch, ich komme ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus dem Kosovo, kannte ich auch diese Herausforderung selbst an meiner Migration und haben gesagt, da müssen wir sofort loslegen, sonst wird es zu spät sein. Und dann hat sich das Ministerium bereit erklärt und gesagt, wir können gerne die Mittel auch sogar umwidmen. Und haben wir dann von Februar bis Oktober haben wir mit den gleichen Mitteln das umgesetzt, haben wir über 100 Kommunen, Landkreise, Städte geschult, haben wir Hintergrundwissen, online kommunübergreifende Schulungen, wir haben Beratungen online, aber auch vor Ort teilweise haben wir auch gemacht. Und dann hat sich das ergeben, dass dann das Land Baden-Württemberg die PIC-Mittel, die wir eigentlich vom Bund zur Verfügung gestellt sind, für die Landkreise, Kommunen, auch für uns zur Verfügung gestellt, bis Ende 2026, wo wir dann die Gemeinden, Landkreise und Städten unterstützen können in Herausforderungen mit den geflüchteten Roma. Was machen wir konkret da? Das heißt, wir versuchen natürlich erstmal eine Online-Schulung anzubieten, damit die Leute auch mehr Hintergrundwissen zu tun und dergleichen haben. Wir berichten natürlich auch über die Lage der Roma in ihre Herkunftsländer, in der Ukraine, zum Beispiel auch der Antiziganismusbeauftragte Daimar Göhler, der Vorstandsvorsitzende Daniel Strauß des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg und der EU-Abgeordnete Romeo Franz sind hingegangen, haben sich die Lage der Roma so im gleichen Jahr, wo der Krieg begonnen hat, sich vor Ort angeschaut, einen Großteil in Westukraine, mit prekärer Situationslage, die Roma dort leben. Und darüber berichten wir auch, damit auch dann die Hauptamtliche oder die Ehrenamtliche, die mit den Geflüchteten auch einen Blick dafür auch haben und verstehen, warum Roma sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Es kann nicht immer auch die Erklärung ihre ethnische Zugehörigkeit oder ihre Nationalität sein, sondern es hängt davon viel mehr, von welcher sozialen Lage sie herkommen. Und dieses müssen wir auch mit berücksichtigen. Das, was sie auch hier angeboten wird, ja, das ist teilweise auch über Förderung, was eigentlich positiv ist, von den Schulen zum Beispiel oder manchmal auch die Teilhabe in manchen Bereichen. Aber es spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, diesen Menschen abzuholen, da wo sie gerade stehen. Und es ist sehr schwierig, natürlich auch dieses auch zu vermitteln in manchen Bereichen. Aber es braucht natürlich seine Zeit, bis es auch verstanden wird. So viel mal erstmal dazu.
Die Schulungen und Online-Schulungen vor Ort hast du gerade schon angesprochen. Was muss Mensch jetzt sich ganz konkret darunter vorstellen? Wenn du jetzt heute nach Ehrenkirchen, Sölden, Mülheim fährst, triffst dich dort mit dem Caritas-Verband, glaube ich. Ihr setzt euch zusammen. Genau, was macht ihr da?
Also wir versuchen vor Ort erstmal zu erörtern. Das heißt, was sind die Herausforderungen? Was sind die Erwartungen der Mitarbeitenden, Hauptakteuren und den karitative Verbände, die direkt mit den Menschen zusammenarbeiten, wie auch Sozialarbeiter, aber auch Integrationsmanager. Und was sind unsere gemeinsamen Ziele, um diese Herausforderungen zu meistern? Das müssen wir erstmal festlegen. Dann gehen wir direkt zu den Familien und besprechen das. Ja? Warum verstehen Sie manche Angebote nicht? Oder warum können Sie manche Angebote nicht annehmen? Und warum ist aus Ihre Sichtlage nicht verständlich. Das müssen wir auch natürlich auch den Roma das auch vortragen. Wir machen das in Romanes, ich spreche auch die Sprache, auch von den ukrainischen Roma. Und wir haben auch Mediatoren, die dabei sind aus der Ukraine, die wir auch eingestellt haben, die auch hier geflüchtet sind teilweise. Und gucken wir dann, wo können wir sie unterstützen konkret. Ja? Und dann schauen wir, welche Maßnahmenmöglichkeiten sind umzusetzen.
Gerade bei sowas, ich meine, in den bewaffneten Konflikten, in dem Angriffskrieg in der Ukraine ist jetzt erstmal kein Ende absehbar. Es braucht ja eine langfristige Planung. Es gibt jetzt, glaube ich, eine Zusage bis August 2026. Aber eigentlich bräuchte es hier wirklich eine 10- oder mehr Jahresplan, gerade auch um Jugendliche in der Bildung, Kinder, Jugendliche in der Bildung irgendwie gescheit einzubinden. Wie ist da die Perspektive?
Sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das haben wir natürlich auch in unseren ersten Projektphasen in REFI. Das hatten wir damals auch bei der eine Tagung in Freiburg gehabt. Da war sogar Max Martha dabei, der leider verstorben ist, der Professor, der auch darüber geforscht hat mit 78 Wissenschaftlern über die prekäre Lage der neuen EU-Länder, die eigentlich gar nicht die Hausaufgaben gemacht haben. Er hat in seinem Buch sehr gut wissenschaftlich dargelegt, Roma sind nirgendwo erwünscht. Ja, kann man das sehr gut nachlesen. Hat auch natürlich auch Professor Albert Scheer auch gesagt, Also für solche Situationen, es nützen uns nicht kurze Projekte, sondern wir müssen langfristig planen. Ja? Menschen, die Generationen und Transgenerationen Traumata erlebt haben, gerade im Bildungsbereich, Ausschluss aus der Gesellschaft, können wir nicht innerhalb von ein paar Monaten oder kurzen Zeit und uns zu wundern, warum verstehen die Roma das immer noch nicht. Ja? Das braucht Zeit. Und da haben wir auch, natürlich gibt es ja diese Programme, es gibt natürlich Projektmöglichkeiten und es gibt auch Ergebnisse darüber. Wir haben auch das eine Anforderung gestellt. Also wir haben jetzt den längsten Projekt jetzt für die nächsten 3 Jahre, dieses Inturo. Wir wünschen uns das, ja, damit wir die Menschen wirklich auch abholen können, weil wenn morgen wieder Ukraine in die EU reinkommt, haben wir genau die gleichen Probleme später oder die Herausforderungen, wie wir bei Bulgarien, Rumänien, Ungarn und alle anderen Länder, dann dass die Roma wieder dann kommen hierher, aber die Hausaufgaben sind nicht gemacht, ja, von diesen Ländern. Es steht immer auf dem Papier, dass sie Minderheitenrechten, Frauenrechten, Kinderrechte, alles wunderbar machen, aber die machen wirklich und tatsächlich nicht die Hausaufgabe, was eigentlich Teilhabe auf nationale Minderheiten, die sie eigentlich verantwortlich sind für ihren Bürger, weil die sind letztendlich auch Bürger dieses Landes.
Ihr habt auch eine Fortbildung Antiziganismus in der Schule im September. Das ist online. Und ich denke, auch wenn Baden-Württemberg da, glaube ich, einen ganz guten Schritt gemacht hat, Sinti und Roma in der Lehre mit einzubinden, stehen wir gerade noch am Anfang. Auch sicher haben viele Lehrkräfte da extrem hohen Nachholbedarf. Ihr begegnet ja sicher auch sehr viel Unwissen, sehr viel Stereotypen, Vorstellungen. Wie geht ihr damit um?
Also wir versuchen, einen Synergieeffekt in erster Linie zu erzielen, zusammenzuarbeiten. Das ermöglicht uns wirklich, den Staatsvertrag auf Augenhöhe zu kommunizieren, zum Beispiel auch mit dem Kultusministerium, der auch übrigens im Sitz in der Rat der Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma auch mitsitzt. Und haben wir natürlich mit dem ZSL ein Programm entwickelt, auch Schulungen, wo wir sagen, Mensch, wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Lehrer auch unterstützen können. Wir können nicht nur uns beschweren, warum ihr Angebot nicht die Kinder erreicht oder die Familien, sondern auch sie auch unterstützen, mehr zu schulen und Informationen und natürlich auch die Familien auch da auch abzuholen, wo die stehen. Da haben wir nämlich entwickelt Schulungen gemeinsam mit diesen Lehrern. Es gibt sogar auch Lehrer, die als Multiplikatoren dienen, die dann direkt auch mit anderen Lehrern arbeiten und die fit zu machen. Und das ist eigentlich, was wir wollen. Wir wollen das System unterstützen, dass sich das System selbst helfen kann und in den Strukturen. Und wir sind da auf offene Türen. Natürlich gibt es einzelne Lehrer, die vielleicht nicht die offene Haltung haben, wo man da ein bisschen nachhaken muss oder vielleicht auch, dass man sie animieren, dass sie an ihrer Haltung gleich arbeiten müssen. Und es ist halt nicht immer gleich jeden Kind oder nicht jeden prekären Lager, weil wir nun den gleichen Stoff an den Kind heranbringen müssen, auf dem gleichen Niveau. Ich nehme ein Beispiel jetzt aus meinem Handwerksberuf. Ich bin Schneider von Beruf. Ich hatte letztens einen Freund wieder mal einen Anzug geschneidert, der ist gehbehindert, also im Rollstuhl. Und dann habe ich auch, der kommt jedes Mal, der will auch einen Anzug haben. Dann sage ich, ja, aber der Anzug wird nicht so sitzen wie einer, der laufen kann. Also was mache ich dann? Nehme ich den Anzug in den Vorderteilbereich, den kürze ich so weit, weil wenn er sitzt, dass sie sich nicht zu viele Falten dann drauflegen. Das heißt, der sieht dann fast wie ein Frack aus, eigentlich der Sakko, weil die beiden Vorderteile gekürzt werden und hinten etwas länger. Und damit er die Hose anziehen kann, da verstärke ich natürlich, damit er sich auch besser einsetzen kann. Im Prinzip sind nicht die Kosten mehr für die Änderung und die Anpassung des Anzugs. Es ist nur eine andere Herangehensweise, wie ich den Anzug ändere. Ja? Und so muss man natürlich auch diese Kindern, die man erreichen will, vielleicht natürlich kostet das mehr Zeit, aber dann müssen wir überlegen, mit welchen Mitteln können wir diese Kinder vielleicht erreichen und diese Familien. Vielleicht ist es auch unser Ansatz, weil wir auf unsere Standardisierung, die wir haben, ja, und die Sichtweise, die wir kennen, da stellen wir den gleichen Anspruch an die Eltern, aber die Eltern verstehen das ganze System doch gar nicht. Die müssen sich erstmal mit dem Bildungssystem auseinandersetzen und verstehen, dass Bildung eine Zukunft und eine Garantie für ihre Kinder darstellt. Und da müssen wir auch natürlich das mit berücksichtigen.
Schönes Beispiel aus der Praxis. Ich habe bei der BRGW, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, gelesen, dass Geflüchtete aus der Ukraine überdurchschnittlich oft von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Habt ihr eine Möglichkeit, auch diese Menschen zu erreichen und anzusprechen?
Ja, Also die Menschen, die von den Obdachlosen, es sind auch viele in diesen prekären Wohnungen, die auch die Gemeinde zur Verfügung stellt. Da muss ich leider auch sagen, in manche Gemeinde läuft das gut, in manche Gemeinde sagen sie, aber wir haben ja eine ganz tolle Wohnung hier für die Roma hingestellt, dabei ist sie gerade am Zusammenkrachen und die sagen, da kratzt oder wie auch immer, dreckig ist. Und da sagen sie, ja, die Roma sind es daran schuld oder wie auch immer, sie können das nicht so richten. Und teilweise viele Familien haben es selbst renoviert, wo ich unterwegs war. Natürlich gibt es auch die anderen, natürlich die Wohnung auch schlecht verwahrlosen. Das gibt es ja auch. Und das will ich auch nicht nur von der einen Seite beziehen. Und wir besuchen natürlich auch Familien, die in diese Obdachlosenunterkünften sind und sind wir auch vor Ort. Es gibt natürlich auch im Rahmen des anderen Projekts, wo wir auch in Großstädte planen wir jetzt gerade nach den Sommerferien zum Beispiel mit Jugendamt in Stuttgart in diesen Obdachlosenhotels, dort auch vor Ort auch mit den Roma sie zu unterstützen, zu beraten, weil es wird immer gesagt, hier ist die Lärmbelästigung zu laut später Stunde, der Müll und so weiter, die Aufräumerei und Hygiene und da sage ich wunderbar, wenn Sie sich darüber beschweren, aber haben Sie mal den Roma gesagt und gezeigt, wie man das macht. Ja, ich habe dort hier einen Plan, Putzplan hingestellt und so weiter. Und so, wunderbar, das steht ja sehr gute Plan. Und der Protokoll haben sie super hervorgeführt. Aber es bringt ihnen alles nichts, weil wer soll sich jetzt hier verpflichtet fühlen in eine große Unterkunft? Ja, wer jetzt dann der Verantwortung ist, den Besen hinzustellen, die Putzeimer, die Putzmittel und den Schrank dafür? Keiner. Also deswegen funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen sie entweder Hausmeister oder jemand als einsetzen, der sich dann der Verantwortung übernimmt. Und da muss man dann jeden Tag bei jeder Familie halt klopfen und das, bis die das verstehen. Und dann ihnen auch zeigen, wie man putzt so und wie man reinigt oder wohin was kommt, wie der Müll auch sortiert wird. Weil allein nur durch das Erklären und Protokoll führen und einen Plan hinstellen, wird sich das nichts ändern. Und siehe da, wir haben auch zwei Mediatoren bei uns im Programm dessen, wo wir dann auch unterwegs sind, wo dann unseren zwei auch Flüchtlinge, die mal aus den 90er Jahren gekommen sind, die auch hier die Sprache gelernt haben und erfolgreiche Integration, die gehen dann hin und zeigen das dann mit den Roma zusammen, ja? Damit auch dann die Wohnung auch gestrichen wird oder renoviert wird oder der Müll, wo kommt die Deponie, wo kommt das hin, wie wird das gemacht? Und es funktioniert. Und mittlerweile haben wir sogar gewonnen, auch Roma aus von den Geflüchteten aus der Ukraine, die als Multiplikatoren, die fit zu machen, damit sie dann in den großen Unterkünften, Geflüchteten, selbst auch dann darauf achten, wie sie das gemacht haben. Also das ist möglich, aber da muss man halt zupacken und schaffen. Und da kann man nicht immer Protokolle führen.
Ja, es ist eine langwierige Arbeit, wie du gerade schon ausgeführt hast. Und sind die Leute dann ehrenamtlich tätig oder bekommen die dann auch Geld dafür?
Ja, also wir versuchen das im Rahmen unseres Programms, dass wir Multiplikatoren gewinnen von den ukrainischen Geflüchteten Roma und die werden dann auf Ehrenamtspauschale von uns bekommen sie was dafür, damit sie das auch machen, damit sie das auch lernen, auch motiviert werden. Und mittlerweile sind auch manche, sogar hat einer gesagt, Mensch, also ich bin gerne bereit, auch woanders dahin zu gehen, also in Nachbarorten und sowas. Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit der Gemeinde darüber zu reden, wie wir das hinkriegen. Aber vielleicht auch mal auf der Tagesstruktur und vielleicht auch über kommunale Beschäftigung darauf hinzugehen. Also wir beraten jetzt auch die Gemeinden und die Städte und Landkreise und sagen wir, okay, wir schaffen nicht die Roma in der Maßnahme reinzubekommen, in den Form, wie eigentlich vorgegeben ist und die Erwartung ist, dass die Jobcenter-Angebote, Integrationskurse oder Analphabetisierungskurse, wir haben, manche sagen, wir haben keine Plätze, wir haben keine Lehrer und dergleichen. Da sage ich, ja, könnten wir das nicht über kommunale Beschäftigung, ja, das geht ja gar nicht mal jetzt um die Bezahlung. Es geht erstmal in erster Linie, ob sie einen Praktikas machen können, damit sie eine Tagesstruktur haben, die Männer. Und uns überlegen, können sie das dann vielleicht bei Bauhof oder bei Grünablagen, Friedhof, städtische Einrichtungen, Vereine ein bisschen sauber machen, um miteinander auch in Begegnung zu kommen oder Nachbarschaftshilfe. Manche verstehen das, wollen sie es umsetzen. Manche Bürgermeister sagen, ah, da muss man erstmal mit dem Hausmeister reden. Und wenn der Hausmeister sagt zu, der könnte man das machen. Und dann frage ich natürlich den Hausmeister und sage, oh, wie soll ich mit welchem Deutsch soll ich mit denen reden? Und dann sage ich, ja, wir haben ja noch zwei Mediatoren, die ist das vermitteln können und dergleichen. Und der Hausmeister weigert sich, und dann sagt der Bürgermeister, es geht nicht. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann weiß ich in diese Gemeinde, wer das Sagen hat, nämlich der Hausmeister, nicht mehr der Bürgermeister. Und da kann man natürlich sich auch dann seine Verantwortung auch schön dann weiterleiten auf die anderen. Aber da muss man zupacken wieder und darauf auf die Verpflichtung hinweisen. Weil es ist ja interessant, alle von uns, da schließe ich mich nicht aus, sobald der Frühling da ist, dann freuen wir uns alle auf die saisonale, regionale, biologischen Spargel. Bloß wir haben gar keine saisonale, regionale Mitarbeiter, die hier sind. Die kommen alle aus dem Ausland. Ne? Wir wissen das aus Ungarn, aus Rumänien, Bulgarien und viele darunter sind Roma. Ja? Und die Roma sind bereit, ich weiß es, ich habe es jetzt nicht aus irgendwelchem Buch gelesen oder Zeitschrift, sondern ich habe direkte Gespräche geführt. Ich weiß, dass zum Beispiel viele Roma bezahlen, die Lesenfirmen in ihr Herkunftsland, mindestens 200 Euro, damit sie auf die Warteliste kommen. Und wenn sie auf die Warteliste sind, dann heißt es noch lange nicht, dass sie kommen dürfen. Dann geht es ja weiter. Dann, wenn sie es kommen, schaffen sie dann im Frühjahr hier zu arbeiten. Und dann haben sie 7 Tage von 7 Uhr bis gegen 20, 21 Uhr auf die Felder zu arbeiten. Und wenn sie krank sind, da werden sie auch nicht dafür entschädigt als Krankmeldung. Da kriegen sie noch eine Strafe dafür, weil sie krank geworden sind und dürfen sie noch 4 Tage nicht dazu was verdienen. So läuft das hier. Und da frage ich mich, in welchem Zustand leben hier Menschen, in heutiger Zeit, wie die Arbeitsverhältnisse für diesen saisonalen Arbeiter hier? Das schaffen wir alles. Und dann bei den Baustellen oder bei den ganzen Leasingfirmen, die es so gibt, bei dem Bau oder woanders da, das schaffen dann diese Großkonzerne, überall diese Menschen einzustellen. Auch wenn sie keine A1-Kurs und keine Deutschsprachkurse, Kenntnisse haben. Die dürfen hier alle arbeiten, das funktioniert wunderbar. Aber wenn wir sagen, die Menschen sollen für die Gemeinde und für die Stadt was machen, ja, da müssen wir überlegen. Ich weiß nicht, an was müssen wir da überlegen? Viel, ja. Und ein Besen in der Hand zu nehmen, ein bisschen die Straße zu kehren oder einfache Tätigkeiten, das hängt, muss ich leider ganz offen sagen, an die Haltung der Gemeinden. Und das ist die Verantwortung. Und das ist weitgehend aus, dass man auch eine Begegnung schafft zwischen den Geflüchteten und den Mehrheitsgesellschaft auch eine positive Bild in der Gemeinde zu entwickeln. Es gibt auch Projekte, was Gemeinde gemacht haben, Nachbarschaftshilfe, und das kenne ich auch hier im Land Baden-Württemberg, dass sie gesagt haben, na ja, kommt, dann kann ein Flüchtling mal für die ältere Dame oder älteren Herrn mal den Rasen mähen oder Einkäufe machen, und je nachdem, so einfache Tätigkeit, da meldet man dann beim Rathaus, und der Rathaus Mitarbeiterin organisiert das, da melden sie sich die, die Bedarf haben, die die dann ausfüllen sollen, werden sie zugestellt zur Verfügung. Und dann sind sie sogar auch offen, plötzlich die Älteren, dass sie sagen, oh, der hat mir jetzt einen Gefallen getan, das setze ich mir ein bisschen mit ihm, dann rede ich ein bisschen paar Brocke Deutsch. Und so lernen die dann die Leute, und dann sagen sie, oh, unsere Flüchtlinge sind doch gar nicht mal so, die wollen auch was schaffen eigentlich. Ne? Und dann lernen sie auch dann die Sprache, und dann lernt man dann auch diesen Form der Diskriminierung oder Vorurteile, kann man auch somit auch abbauen. Also diese Programme oder Projekte haben schon gelaufen, die müssen wir wieder ansetzen und da eigentlich zu sehen, was können wir machen, nicht immer zu gucken, was nicht funktioniert. Wir müssen auch auf die Roma blicken, dass sie nicht nur Defizite, sondern auch Ressourcen mitbringen, ja, weil irgendwie haben sie schon davor auch überlebt und irgendwie haben sie es auch geschafft, nach Deutschland zu reisen. Und da muss man mal gucken, wo ist die Möglichkeit, die Menschen abzuholen, wo sie gerade stehen.
Eine Ressource ist ja auf jeden Fall auch die Sprachkenntnis zum Beispiel. Das Romanes ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Zugang, hast du gerade schon ausgeführt. Es gibt ja, du hast auch gerade schon das Programm ReFit erwähnt. Das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Da gibt es ja dieses Konzept der Bildungsberatung. Das hatten wir hier, haben wir hier in Freiburg auch. Das lief dann erstmal über die Kommune, dann wollte die Kommune das aber nicht weiter finanzieren, hat das Roma-Büro übernommen. Das war dann so ein bisschen, wie du sagst, ne? In manchen Kommunen läuft es gut, in manchen läuft es vielleicht nicht so gut. Außerdem arbeitet ihr auch mit den Jobcentern zusammen. Das hast du ja gerade schon ausgeführt, ne? Roma sind hier willkommen, wenn sie sich ausbeuten lassen beim Spargelstechen oder im Bau. Aber wenn Leute halt geflüchtet sind und dann vielleicht in einem Rahmen integriert werden sollen. Wie läuft das dann da? Wie ist die Zusammenarbeit mit Jobcentern?
Vielleicht erzähle ich jetzt mal ganz kurz zu Freiburg und dann erzähle ich ein Beispiel von Jobcenter. Wir kennen diese Situation. Gab ja natürlich, wurden ausgebildet 5 oder 6 Bildungsberatern, und 2 davon sind Minijob, die eingestellt sind. Der Bedarf ist noch höher eigentlich, was man braucht, was ich so ein bisschen mitbekomme, auch vor Ort. Aber genau das ist eigentlich das Problem. Die Gemeinde und die Kommune meinen auch manchmal, dass es immer, wenn es um die Integration und Teilhabe geht, dann ist es die Verantwortung der Minderheitsvertretung. Und es gab eine Empfehlung, auch Max Mata, was er gesagt hat, Fat Infection, also das heißt, Projekte, die man beginnt, die müssen dann übergehen, dann, wenn sie positiv umgegangen sind, dann direkt an die Stadt verstaatlicht werden. Das heißt, die Verantwortung gar nicht mehr an den Staat. Und da müssen wir eigentlich dann die Kommune fragen oder die Stadt Freiburg fragen, warum sie das nicht machen oder wie könnten sie das noch besser machen. Ich kann nur aber eins sagen, was positiv ist mit den Freiburgern Stadt, dass wir schon seit Sommer 2020 zusammenarbeiten im Rahmen von REFIT. Die Hauptamtliche, die im Bildungstätig-Kontext sind, hat sich das sehr weit ausgebreitet. Wir haben jetzt nicht nur jetzt die Lehrkräfte ausgebildet und unterstützt, wir haben zum Beispiel auch Jobcenter dort, auch für Jugendberatung. Und da muss ich aber auch leider an Selbstkritik auch ausüben, an die Minderheitsvertretungen auch selber, um zu sagen, ja, es ist viel in der Vergangenheit schiefgelaufen, was am Bildungsbereich ist, aber wie können wir nach unserer Gerechtigkeit dazu beitragen, dass wir auch die neue Generation erreichen, die auch an sie herantreten, dass sie mitarbeiten mit den Institutionen. Und da müssen natürlich auch die Akteure, die da noch tätig sind, ja, auch die Jugendleute und die Menschen, auch, dass sie auch mit den Institutionen zusammenarbeiten. Und da brauchen wir da auch diese Brücke. Also das muss man auch von zweiseitig die Situation betrachten. Das ist das eine, was in Freiburg ist, aus meiner Perspektive und Erfahrung und Austausch vor Ort. Und was Jobcenter anbelangt, also wir haben ja ein sehr gutes, positives Beispiel im Landkreis Heilbronn. Wir haben dort, das Gleiche war ja nämlich die Situation, wie erreichen wir Menschen, die Analphabet sind und die in einer Struktur nicht gearbeitet haben und die schwer vermittelbar sind in der Arbeit, weil sie auch natürlich auch die Sprachkenntnisse auch noch eine Herausforderung darstellen. Dann habe ich ja mit dem Geschäftsführer gesprochen, der Krebs und auch anderen Kollegen und haben gesagt, ja, da brauchen wir ein Programm, wo die Roma niederschwellig auch mitwirken. Daraus hat sich etabliert dieses Jobturbo, das letztes Jahr im Dezember gestellt hat. Dann haben wir mit BBQ Heilbronn zusammen uns hingestellt. Dann haben wir gesagt, okay, die Begleitung, Alltagsbegleitung und Integration niederschwellig kann BBQ, soziale Mitarbeitern, mitwirken. Wir schulen die, beraten die und zur gleichen Zeit die Fallmanager von Jobcenter, die werden geschult von uns, haben wir auch im Jobcenter gemacht, dass sie auch wissen, mit wem sie zu tun haben, wo holen sie die Roma ab, wo sie da stehen, wie, welche Herausforderungen, dergleichen. Und wir haben dann zum Beispiel, damit wir dieses freiwillige Programm machen, haben wir die Roma eingeladen aus Landkreis Heilbronn. Und wir wussten auch nicht, wer alles kommt und kommen sie überhaupt noch und wie laden wir die am besten ein, wie erreichen wir die, weil die Erfassung der Minderheit ist ja nicht stattgegeben. Haben wir gesagt, naja, schreiben Sie einfach an die ukrainischen Menschen, die hier geflüchtet sind und wer dazu kommt, dann schauen wir mal. Ja, so und siehe da, es war großes Bedenken, ob sie überhaupt kommen, weil es ja freiwillige Maßnahme. Die erste Termin, wir haben Vormittag und Nachmittag immer Termin gehabt, kommen sie überhaupt, die Roma schaffen es pünktlich zu kommen. Manche sind sogar eine Stunde pünktlich vorher gekommen, weil wir sie auf Russisch, Ukrainisch und wurde auch gesagt, dass auch Minderheitsvertretungen dabei sind und dass wir sie informieren und auch darüber, über diesen Programm sind alle gekommen. Wir haben sogar die 15 Teilnehmer weit über erreicht. Da müssten wir uns überlegen, bei dem nächsten Termin ein Alternativprogramm, damit wir die Anzahl eigentlich erfüllen. Und erfreulicherweise sind wirklich alle gekommen, haben alle zugesagt, bis auf einen. Ich habe jetzt Rückmeldungen von BBQ. Ich war auch gestern in Gesprächen unter uns ausgetauscht, wie läuft das Ganze. Und bis jetzt es läuft super. Natürlich brauchen die Menschen auch hier oder da Unterstützung, wenn zum Beispiel prekärer gesundheitlicher Zustand, dass man sie begleiten muss und dergleichen. Und aber wir haben nicht so viel Personal, die in Alltagbegleitung in allen Bereichen. Weil ist die Sprachkenntnisse, wo es fehlt, wo Unterstützung im Alltag, Begleitung, da brauchen wir natürlich da noch großen Bedarf an Unterstützung. Aber es hat sich das sehr positiv entwickelt, jetzt gerade im Landkreis Heilbronn, und die machen das positiv mit. Es gibt andere Jobcenter in Landkreisen, da schreiben wir schon seit Kriegsbeginn, ja, und an die Direktion in Stuttgart, da habe ich auch schon mehrmals geschrieben, bis jetzt keine Rückmeldung. Vielleicht erreichen Sie die Nachricht jetzt über Radio, dann melden Sie sich vielleicht. Ja, weil irgendwie, wir wollen Ihnen das Angebot auch anbieten, ja, aber irgendwie keiner fühlt sich angesprochen.
Vielleicht abschließend noch, wir haben den Bericht von der MIA, der Melde- und Informationsstelle, Antiziganismus gehört. Der ist recht beunruhigend. Die Zahl der antiziganistischen Übergriffe in Deutschland geht hoch, obwohl das ja bei euch zumindest so klingt, als hätte der Landesverband mit dem Staatsvertrag seit 2019 eine stabile finanzielle Basis. Weiß ich jetzt nicht, da kannst du vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen. Also der Rassismus, der den Menschen entgegenschlägt und nicht nur den Roma, die hierher kommen, sondern auch den Sinti oder alteingesessenen Roma, die hier leben, ist ja nicht durch Argumente zu entkräften. Und das scheint dieser Tage unser aller Aufgabe zu sein, dem entgegenzutreten. Wie machen wir das?
Es gibt mehrere Wege. Also wir hatten jetzt in einer Gemeinde gehabt, wo sehr schlimme Zeitungsberichte gab und sehr negative, prekäre Lage. Ich meine, man kann dann gleich sofort dagegen dann schießen, ja, das ist die eine Variation, ja, dass man dann mit dem Finger zeigt, das ist die eine Variation, oder man sucht halt das gemeinsame Gespräch. Also wir hatten ja in einigen Kommunen, bin dann dorthin gegangen, habe ich dann direkt, obwohl ich das Angebot geschickt habe, per E-Mail, per Brief, wurde nicht reagiert, hat der Bürgermeister auch nicht reagiert, und da bin ich hingegangen. Dann habe ich das Gespräch gesucht, war verwundert, dass ich gekommen bin, habe gesagt, ich habe Interesse nicht jetzt darüber zu diskutieren, ob wer Recht, Unrecht sind, sondern wie meistern wir die prekäre Situationslage, die hier herrscht. Aus ihrer Sicht, sie sagen, warum halten sich nicht an die Regel und sind laut und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, aber wir müssen einen runden Tisch mit der Gemeinde und dergleichen haben wir organisiert, haben wir ein Gespräch geführt, haben wir die Erwartungen der Menschen, aber wir haben auch vor den Gesellschaften Gespräche geführt. Und sie da, es hat sich, dann haben die Roma, was in Hand, haben wir die beraten, unterstützt, haben wir gesagt, dann müsst ihr euch gegenüber den Menschen auch offen reden und mit ihnen auch kommunizieren. Und wir haben dann dort vor Ort eine Begegnung geschafft und wir haben auch natürlich auch den Roma gesagt, was erwartet von sie, und sie auch in der Hand genommen und sie unterstützt in Alltagsintegrationsmaßnahmen, damit dann gesehen wird. Also ich meine, und dafür braucht man Zeit, und Zeit ist gleich Geld und Personal. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt momentan Personal da, aber wir haben zum Beispiel auch keine finanzielle Lage. Also es braucht auch manche Kommunen sagen, wir haben gar keine finanzielle Situationen, die wir zur Verfügung stellen könnten, damit wir die auch mehr andere Maßnahmen, diese alltagsbegleitende gleiche. Und da fehlt es ein bisschen. Wir müssen viel mehr investieren an Zeit und Geld, aber es müssen auch ein paar Maßnahmen gemacht werden. Und da fehlt uns, da ist nämlich ein Punkt, was dafür. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, Begegnung auch, wenn es Diskriminierung, Rassismus ist, müssen wir auf die Menschen zugehen und miteinander reden erstmal, um diese Herausforderung zu meistern. Allein nur die melden, wie schwierig das ist, ist die eine Sache, aber man muss auch Gegenstrategieplan haben.